Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge ADHS-Gespräche. Ich spreche mit Katrin Rohweder. Katrin ist ADHS-Coach und spezialisiert auf die spezifischen Herausforderungen, die mit unseren Gehirnen so kommen. Ich habe Katrin gefragt, ob sie in diesen Podcast kommen möchte, weil ich ihre Arbeit super spannend finde. Du solltest aber auch wissen, dass kein Geld für diese Folge die Hände gewechselt hat. Deswegen geht es in diesem Gespräch auch nicht nur um Coaching, sondern um alles Mögliche. Viel Spaß! Hallo Katrin.
Hallihallo.
Na? Na? Wie schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch, hier zu sein.
Ich würde gerne einfach direkt einsteigen und dich fragen, wie bist du zum ADHS-Coaching gekommen?
Ja, das ist so eine kurze Frage.
Ein langer Weg.
Oh ja, der Weg ist ja irgendwie nie so gerade. Das ist ja auch das, was wir oft so denken. Wir denken, wir entwickeln uns irgendwo gerade hin, das stimmt ja nicht. Das fließt so viel rein und es geht vor und zurück. Und in meinem Fall, ich habe selber, teilweise bevor ich wusste oder bevor ich anerkannt habe, dass das ADHS ist, was so meine Herausforderungen verursacht hat, habe ich selber schon ganz viel gemacht und verändert, dann irgendwann auch mit diesem Wissen, dass das ADHS ist, und habe so viel Veränderung erlebt, dass ich das weitergeben wollte. Ich arbeite ja auch als Stimmtherapeutin, also ich bin Logopädin, und da mache ich das auch, was ich als Stimme, also mit meiner Stimme erlebt habe und verändert habe, und gebe das so gern weiter. Und ich glaube, das habe ich einfach so in mir, dass ich das immer gern teilen will und dass alle das haben sollen, was ich gehabt habe und oder haben durfte oder so. Und ich würde sagen, das ist so der Grund gewesen. Und ich hatte aber nicht so richtig gewusst, dass ich jetzt irgendwie ADHS-Coach sein kann. Ich habe dann das ADHD Women Palooza angeguckt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Von Linda.
Nee,
Linda,
das klingt ja
ganz toll. Linda Rogley aus den USA macht einmal im Jahr, so Ende Februar, Anfang März, so ein Gipfel sozusagen, nennen die Amerikaner, das ist ja so ein Summit, so ein Video-Summit, und sie nennt das ADHD Women Palooza, wo sie Leute einlädt, Coaches, PsychiaterInnen, alles Mögliche. Und es geht rund um ADHS bei Frauen. Und da waren halt natürlich ganz viele Coaches, und ich so, und die können natürlich so toll erzählen, was sie machen, weil die wahrscheinlich schon bei ganz vielen solchen Veranstaltungen waren. Aber die haben ihre Arbeit erzählt, was sie mit ihren KlientInnen machen und so. Und ich dachte, boah, das will ich auch. Und dann habe ich mich noch ein bisschen auf meine Hände gesetzt, weil ich dachte, okay, ADHS, Impulsivität, nicht gleich irgendwas machen. Ja. Und dann habe ich da ein bisschen gewartet. Also wirklich, ich habe mich wirklich aktiv auf meine Hände gesetzt. Und dachte, nein. So, und dann habe ich immerhin 2 Monate gewartet. Ich habe auch noch mal mit einem Psychiater gesprochen, was meine eigene ADHS angeht, ob das jetzt so, ich wollte noch mal wissen, nicht, dass ich jetzt hier irgendwas mache, was sich als was ganz anderes rausstellt oder dass ich was ganz anderes als Hintergrund habe.
Aber du hattest die Diagnose schon.
Ja, aber also, das war alles so inoffiziell. Das ist ja in Deutschland alles, ich habe relativ spät jetzt erst noch mal wirklich einen Zettel gekriegt, wo das draufsteht. Aber ich hatte schon mit Fachleuten über Wochen Prozesse durchgemacht, wo es aber dann nicht in der niedergelassenen Praxis war oder so. Also das war, weil ich aber auch nicht abwarten konnte. Ich war angemeldet für eine Diagnostik, dann dauerte mir das zu lang, dann kriegte ich die ganzen Zettel zugeschickt, dann war ich total verzweifelt, weil ich diese so viele Zettel ausfüllen musste. Und ich dachte, ich habe wirklich, wirklich irgendwann fast geheult, weil es so ADHS-unfreundlich ist, was man alles machen muss, bis man zu seiner Diagnose kommt.
Und das ist echt, ja. Da war ich ja ganz angetan, als ich auf deiner Website war, dass da so ein Video ist, wo du sagst, du kannst mir eine Sprachnachricht schicken, du kannst mir eine E-Mail schicken, du kannst es über diesen Knopf machen und über jenen Knopf und so. Das, da dachte ich so, ah ja, okay, da kennt jemand ihre Kundin.
Ja, genau. Ja, obwohl letztendlich nutzen die meisten die Möglichkeit, ganz schnell so ein Gespräch zu buchen irgendwie, oder aber gar nicht, kommen gar nicht so schöne Videonachrichten. Also ich würde mich darüber freuen, wenn Leute das wirklich nutzen würden. Ja.
Genau. Okay, also das heißt, du hattest dieses Gespräch mit dem Psychiater und der hat quasi grünes Licht gegeben von sich aus. Und wie wird man dann ADHS-Coach?
Also im Prinzip kann das ja, du kannst jetzt sagen, du bist ADHS-Coach, ne? Das ist ja kein geschützter Begriff.
Ja, wie wird man guter ADHS-Coach?
Ja, oder wie geht man sicher, also mir ist Qualitätssicherung irgendwie immer wichtig, auch, also auch durch meine Ausbildung als Logopädin, die ja auch so, die ist medizinisch, die ist therapeutisch und die ist... Ja, da gibt es eine Qualitätssicherung. So, und ich bin dann, ich hab, bei diesem Palooza waren Anbieter von ADHS-Coaching-Ausbildung, also amerikanische. Und dann habe ich so mich so ein bisschen umgeguckt und ich habe mir dann letztendlich was rausgesucht, was eine Mischung war zwischen bezahlbar für mich. Dann mussten die Zeiten, die Uhrzeiten stimmen, weil ich ja irgendwie 6 Stunden weit weg bin. Nee, 9 sogar von der Person, die das angeboten hat. Und das musste klappen, zeitlich passen. Und das ist anerkannt, dieses Programm von der ICF. Und die ICF ist international größte Coaching-Organisation, die wirklich versuchen, Qualitätssicherung zu machen. Wir haben, da gibt es eine gewisse Ethik und da gibt es Abläufe, die wir einhalten müssen, eine Haltung, die wir innehaben und der wir uns verschreiben. Und darauf ist dieses Programm aufgebaut und von denen auch anerkannt. Und das war mir total wichtig. Und dann habe ich das gemacht. Und dann habe ich ganz viel Zeit vor meinem Rechner verbracht und in Zoom-Sessions gesessen. Und dann haben wir immer geübt miteinander. Also Coaching geht ja wunderbar am Telefon und über Zoom und so. Und wir haben dann erst miteinander ganz viel geübt. Und wir haben in diesen Sessions geübt und Supervision gekriegt und so. Und ja, dann geht's los. Dann fängt man irgendwann an, sich seine eigenen Leute zu suchen. Erste Bekannte oder so, ne? Und dann, bis man das dann irgendwann richtig macht.
Ja, cool. Ist ja auch, also dieser Punkt mit der Qualitätssicherung, das finde ich ein interessantes Thema, weil das bei mir eher sowohl sozusagen das Thema Alkohol als auch das Thema ADHS so meine Steckenpferde sind. Und ich immer wieder auch so das auch kritisch betrachte, wer sich sozusagen Coach nennt für in Bereichen, die ja wirklich, also natürlich nicht deckungsgleich sind mit therapeutisch zu behandelnden, wirklich psychischen Erkrankungen, zum Teil natürlich schon. Und ich finde, das ist so eine ganz schwierige Unterscheidung. Mhm. Wie ist denn das, wenn ich jetzt zu dir komme, wie entscheidest du das? Also ich habe ja vielleicht eine Diagnose zum Beispiel oder die Vermutung, dass ich so eine Diagnose wahrscheinlich bekommen würde. Und wie entscheidest du dann, dass mein Anliegen ins Bereich des Coaching fällt und nicht im Bereich zum Beispiel der Psychotherapie oder so?
Wir haben in der Ausbildung zur Logopädin, habe ich gelernt, in der Stimmtherapie, weil das auch oft die Person damit reinkommt, reinfällt, haben wir gelernt, unsere Grenzen zu erkennen und zu sagen, okay, also entweder holen wir noch mal eine andere Person mit dazu, also dass da noch eine Therapie dazukommen muss, eine Psychotherapie oder vielleicht erstmal Psychotherapie. Also da habe ich gelernt, da ein Gespür für zu kriegen. Und das Gespür, also und das ist auch beim Coaching so, wenn ich das Gefühl habe, da ist noch jemand total in diesem Fixed Mindset drin. Also ich leide noch ganz doll und ich komme da nicht raus und ich kann gar nicht Schritte gehen. Und das hört man irgendwie an der Sprache. Also ich hatte das jetzt einmal, also einmal, wo ich das wirklich dann auch zu der Person sagte, die wurde an mich weitergeleitet und wir haben geredet und ich habe einfach nur von dem, was sie erzählt hatte, von ihrer Leidensgeschichte, da, wo sie gerade stand, das ist so ein Gespür, das man dann vielleicht hat, sagst du, nee, das ist gar nicht jemand, der jetzt Coaching will, weil Coaching arbeitet mit dem gesunden Menschen sozusagen. Und, und wir alle haben Ressourcen, wir sind alle kreativ und heil und ressourcenvoll und die Person ist bereit, jetzt zu denken, zu forschen, auszuprobieren und weiterzugehen. Und bei Therapie, da geht es ja noch ganz viel um Aufräumen, um überhaupt aufzumachen, um sich zu trauen, Sachen anzugucken. Und
ja, auch so eine gewisse Lebensfähigkeit erstmal herzustellen, oder? Also Lebensfähigkeit im Sinne von Alltagsbewältigung und so, ne? Das ist, und was sind denn so Anliegen, mit denen Leute zu dir kommen? So Klassiker.
Ja, also gibt. Der Klassiker ist natürlich irgendwie, ich habe 1000 Baustellen und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
kann ich mich gar nicht mit identifizieren.
Kann ich gar nicht vorstellen. Ja. Ja, genau. Und das hat mal eine, jetzt habe ich ihren Namen vergessen, habe ich zitiert auf meiner Internetseite, eine amerikanische Coachin oder Coach, die hat gesagt, ADHS-Coaching ist ein Selbsterkenntnis und ein Entscheidungsfindungsprozess oder so ungefähr. Also weil es wirklich immer wieder darum geht, dann, wenn man sagt, oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, dann überhaupt erstmal gucken, was ist denn das alles, was liegt denn da alles rum? Und dann durch die Art der Fragen, die ich stelle, rauszufinden, wo man anfangen will. Also dass man plötzlich die einzelnen Bäume sieht und nicht nur den Wald. Ich hatte früher immer das Gefühl, ich habe wie so eine Mauer, ist alles nur eine Mauer vor mir und kann gar nicht irgendwo anfangen, weil da ist ja nur eine Mauer. Und die wegzunehmen und zu sehen, was da alles ist und sich dann zu lernen, entscheiden zu können und dann diese Schritte zu gehen in Begleitung vom Coach. Das ist das, was die meisten Leute mit mir machen und es ist meistens diese Mischung aus Privatleben und Beruf. ADHS betrifft halt alle Lebensbereiche, ne?
Ja, ich glaube, ich würde für mich sozusagen zwei große Baustellen identifizieren. Und das eine ist halt sozusagen praktische Lebensorganisation, die schon viel, viel besser geworden ist. Aber sowas wie einen Kalender zu führen, so dass ich mich auf ihn verlassen kann, dass ich was zum Anziehen habe und nicht alles voller dreckiger Wäscheberge ist. Dass sozusagen Leute hier spontan vorbeikommen könnten, ohne dass ich komplett in Scham versinke. Jetzt vielleicht mich noch entschuldige, dass es ein bisschen unaufgeräumt ist, aber jetzt nicht denke, scheiße, es schimmelt in allen Ecken und ich komme nicht hinterher. So, das ist so der eine Bereich und der andere ist tatsächlich, ja, so Arbeit, weil ich da das Gefühl habe, dass die Ansprüche so ganz klar leistungsorientiert sind. Man in vielen Fällen ja auch in Teams arbeitet, wo man hat so viele Variablen, glaube ich, die so in so einem Arbeitskontext und dazu halt fixe Deadlines. Und das würde ich, also das ist bei mir einfach so ein Thema, wo ich merke, so, ey, es ist manchmal einfach richtig, richtig anstrengend. Mit was für Herausforderungen kommen Leute da in Bezug auf Arbeit auf dich zu?
Ja, das kommt immer noch an, welche Arbeit sie haben. Viele, die mich kontaktieren, arbeiten selbstständig oder freiberuflich, also als Einzelpersonen sogar. Und diejenigen, die in Strukturen sind mit Vorgesetzten und Kolleginnen oder so, da kommt es natürlich drauf an, ist das irgendwas, wo man stetig Leistung bringen muss, die immer gleich ist, oder gibt es Projekte und Deadlines oder so? Und das, da unterscheiden sich dann halt auch die Schwierigkeiten. Die Selbstorganisation, die im Alltag schwerfällt, die ist ja auch dann im Beruf schwer. Je nachdem, wie gut Strukturen vorgegeben sind, also ob das, sagen wir mal, im richtigen Maße Strukturen vorgegeben sind, beim Arbeitsplatz kann jemand da drin total sich wohlfühlen und schwimmen oder man fühlt sich total eingeengt oder es ist zu frei. Also das ist super unterschiedlich. Also darum, also ich könnte jetzt so lauter Sachen aufzählen oder wir könnten einfach mal an Beispielen gucken, die du so erzählst. Das sind so zwei Möglichkeiten, sich das jetzt anzugucken, glaube ich. Weil es ist einfach alles Prokrastination, Emotionalität, Ungeduld, Vergesslichkeit, Schwierigkeiten zu planen und priorisieren. Aber auch, ist mein Büro zu unruhig? Kann ich mich da überhaupt konzentrieren? Brauche ich irgendwas da anders? Also es sind so ganz unterschiedliche, unterschiedliche Themen.
Also ich kann ja mal so ein bisschen erzählen, was mich so in letzter Zeit umgetrieben hat. Ja. Und ich habe ja die Diagnose noch nicht so lange, so seit einem halben Jahr ungefähr, im März, jetzt ist Oktober. Und ich habe das bei der Arbeit gesagt. Also ich habe einen sehr, ich würde sagen, sehr guten Arbeitgeber. Und ich habe das zumindest, also im Team und quasi in der Ebene höher, habe ich das kommuniziert. Allerdings jetzt im Team zum Beispiel eher so, ja, okay, ich habe rausgefunden, ich habe ADHS, aber jetzt nicht groß erklärt, was das heißt. Also weil das auch ein komischer, weil sich das auch ein bisschen komisch anfühlt, jetzt sozusagen mich hinzustellen und so einen Kurzvortrag über meine geistige Verfassung zu halten. Mhm. So, ne? Ich habe mit meinem direkten Chef ein bisschen mehr drüber gesprochen, der auch verständnisvoll ist, so, aber auch, also ja, halt auch sagt so, naja, musst du dann halt auch sagen, wenn was ist, so, ne, hat er ja irgendwie dann auch recht. Und es gab jetzt ein paar Mal halt so Situationen, wo ich Projekte hatte, von denen Aspekte unfassbar anstrengend sind. Zum Beispiel Terminplanungen mit vielen Menschen, die alle sehr volle Terminkalender haben und ich quasi koordinieren muss. Mhm. Und ich sozusagen schon, bevor ich überhaupt damit angefangen habe, ich habe das jetzt im Grunde soweit fertig und es hat auch letztendlich alles funktioniert. Aber jedes Mal, wenn jemand, wenn auf deren Seite ein Fehler passiert ist, gar nicht auf meiner Seite, bin ich richtig sauer geworden und war total frustriert und war in so einer Situation, wo ich so dachte, seht ihr nicht, wie schwer mir das fällt? Sehen sie natürlich, also wie auch. Mhm. und ja, dass ich irgendwie mich frage, hätte ich einfach schon viel früher sagen sollen, Leute, das fällt mir schwer, wir können das auch, wär mir lieber, wenn wir es aufteilen würden, wenn es gar nicht anders geht, dann kriege ich das auch hin so. Genau, das ist zum Beispiel so ein Bereich, wo ich halt merke, dass auch wenn ich selber, oder vielleicht gerade weil mir selber Sachen schwerfallen wie Organisation und Zeitmanagement, dass mich das dann furchtbar aufregt, wenn andere das auf ihrer Seite nicht hinbekommen oder nicht machen oder so. Und da denke ich mir auch so, hä, ich kann es ja selber nicht. Also so ein, ja. Das ist zum Beispiel so ein Thema, was ich gerade so habe.
Und wenn du dich so aufregst, da würde mich interessieren, manchmal ist das ja so, dass wenn man sieht, wie man mit anderen Leuten umgeht, wenn jemand jemanden ständig anschimpft wegen irgendwas, dann kann man davon ausgehen, dass der mit sich selbst auch nicht sehr gnädig ist. Das wäre so meine Frage dann, wie du mit dir selbst mit bist, mit diesen Schwierigkeiten.
Ja, auch nicht so gnädig. Also, ich kack die Leute nicht wirklich, also ich kack da nicht groß rum, ne? So, also ich deckle halt ganz viel. Ich habe es allerdings auch geschafft, in letzter Zeit ein paar Mal zu sagen, so, weißt du was, okay, ich löse dein Problem, aber ich bin richtig sauer. Also, oder ich finde es wirklich nicht in Ordnung, so, weil irgendwie fand ich halt nicht in Ordnung. Das ist auf jeden Fall irgendwie besser geworden und dass ich auch mit mir so ein bisschen besser bin, aber das ist halt ein Grundkonflikt bei mir, dass ich das Gefühl habe, ich agiere aus so einem Mangel heraus. Also ich habe ganz viele Dinge, die ich ausgleichen muss. Ich muss mein schlechtes Zeitmanagement ausgleichen, ich muss meine mangelnde Abgrenzungsfähigkeit ausgleichen, ich muss Tage ausgleichen, an denen ich nicht, in denen ich mich nicht gut konzentrieren kann oder in Projekten festhänge sozusagen an der Stelle, die dann mehr Zeit in Anspruch nimmt, als sie es eigentlich vielleicht sollte oder so oder aus meiner Sicht sollte. Das sind natürlich nur so diffuse Gefühle, aber das ist sozusagen dieser
Mangel. Das sind keine Gefühle, das sind Gedanken. Ne? Muss das ausgleichen, ich muss das. Und dann, weil du diese ganzen Gedanken hast, hast du dann Gefühle von. Also das, wir sagen ganz oft, ich fühle irgendwas, aber dann sagen wir einen Gedanken, das finde ich immer ganz spannend. Mhm. Und weil Gefühle sind Sachen, die man eher lernt, vielleicht zu so da sein zu lassen und auszuhalten und zu durchleben. Und Gedanken sind allerdings Dinge, die sind ja nicht in Stein gemeißelt. Und die sind aber oft die uns den Stress bereiten. Und wenn du nämlich so viel muss in dir hast, dann ist das klar, dass du da durchdrehst, wenn die anderen einfach nicht funktionieren.
Nicht so funktionieren.
Genau, ja. Genau. Na siehst du, das ist sowas jetzt, wenn man so in so einer Coaching-Session ist, dann würde man jetzt so, würdest du jetzt sagen, was du gerne anders haben willst in diesem Bereich? Und dann würde man sich angucken, wie du da hinkommen kannst, was dir da im Weg steht, vielleicht dein Muss, aber vielleicht auch einfach dieses unperfekte Verhalten deiner Kollegin. Und dann würdest du versuchen, entweder mal gucken, ob du dein Denken verändern kannst, ob du dein Verhalten verändern kannst, deine Kommunikation und so, ne? Und dann würdest du das ausprobieren, um da nicht mehr so hilflos zu sein, auch in solchen Situationen. Weil das ist ja oft das, was uns dann in die Wut bringt oder so.
Ich glaube, das ist tatsächlich ja auch so ein Punkt, dieses, dass man sich verausgabt, weil man das erstmal selber das Gefühl hat, also am Anfang fängt vielleicht damit an, dass man das Gefühl, dass man so denkt, dass man, ich sag mal, das Gefühl hat, also dass man denkt, ich habe richtig Bock, jetzt was zu reißen, mit so einer Begeisterung. Und dann kommt so der erste Knick. Und man denkt sich so, ja, okay, da komme ich jetzt durch. Und manchmal flammt diese Begeisterung auch immer wieder auf, aber irgendwann ist sozusagen der Treibstoff, auf dem man läuft, so ein bisschen einfach leer. Oder man läuft dann eben auf Disziplin und Selbsthass oder was auch immer man so im Tank haben kann. Und dann irgendwann, zumindest bei mir so, dreht sich das, dass ich mich als ein Opfer der Umstände fühle und die anderen Leute gar nicht sehen, wie schlecht es mir geht, was die alles für Ansprüche an mich haben. Ansprüche, die ich selber am Anfang ja aufgebaut habe in meiner Begeisterung, ohne sozusagen das Ende abzusehen von, ja, das wird auch irgendwann langweilig werden oder das wird auch irgend dieses Projekt, was jetzt in der Konzeption mega Bock macht, muss halt auch umgesetzt werden. Und es ist klar, dass Leute diese Ansprüche an mich haben. So, ich war das jetzt einfach mal so hingeworfen.
Ja, also du hast da ja schon total viel für dich erkannt, ne, dass du am Anfang irgendwie selber diese Ansprüche bringst, dass du auch volle keine Energie hast, dann kommt vielleicht mal so ein kleiner, so, dann kommt, passiert irgendwas und dann geht es wieder weg, vielleicht kommt es ja nochmal wieder, aber irgendwann, so ist, und dann geht all das, was du, geht all das gegen die anderen und du bist Opfer, so ungefähr. Und wenn du weißt, dass bei ADHS, dass wir erstmal vielleicht so einmal dieses typische, die Anfangsbegeisterung haben und dass das aber auch abflaut, und dass das ein ADHS-Thema ist, vielleicht gepaart mit Schwierigkeiten, mit wahrgenommener Kritik und Ablehnung umzugehen oder irgendwie sowas. Wie kannst du anders mit so einer Situation umgehen, wenn du das weißt? Also wenn du diese beiden Dinge kombinierst, diese Selbsterkenntnis von dem, was dir da passiert und dem Wissen, das ist ein ADHS-Thema.
Ich glaube, ich finde es so schwierig, in der Situation den Schritt zurückzumachen. Also in dem Begeisterungsfeuerwerk, in dem ganz viele Sachen passieren und dann sich da rauszuziehen.
Also du willst schon vorher
Das.
das, du willst rechtzeitig sozusagen, du willst gar nicht das
Ja,
Feuerwerk so glauben, sozusagen, oder wie ist das?
Ich mag das Feuerwerk so gerne, aber es hat halt nach hinten raus oft Konsequenzen. Und da frage ich mich halt, ob es die Lösung wäre, dieses Feuerwerk runterzudämpfen oder auf dem Weg zu den Konsequenzen oder zu diesem Endergebnis des Ausgebranntseins. Also an welcher Stelle man da sozusagen am besten ansetzt.
Jetzt weiß ich nicht, ob ich dir Fragen stellen will oder von mir selber was erzählen will. Ich kann mich gerade nicht entscheiden. Ich will gerade beides auf einmal. So, ist ja keine
Du
Coaching, ist
kannst
ja
mir
ein
gern von
Gespräch,
dir erzählen. Es
ist ja
ist
keine
kein, genau, es
Coaching-Session.
ist kein Coaching. Ja, du darfst mir von dir erzählen, sehr gerne.
Deswegen, also ja, ich versuche gerade, weil ich kenne das so, ich kenne das ja so selber auch. Und ich überlege gerade, was bei mir dazu geführt hat, dass ich. Und das ist noch gar nicht so alt, dass ich immer seltener in eine so eine verblendete Begeisterungsfeuerwerkssache komme, die dann auch irgendwann so, da kann ja einfach keine Realität mithalten irgendwie. Wenn die irgendwann einbricht, dann ist das alles scheiße. Dann entweder, also bei mir kam dann entweder plötzlich so eine Angst, dass ich was nicht kann oder eben andere Leute sind dann doof oder so, ne? Und war ich. Interessant, weil ich mache das. Ich habe das Feuerwerk Ich benutze das anders. Ich glaube dem nicht mehr ganz so doll. Ich habe gelernt zu wissen, dass das jetzt meine Begeisterungsfähigkeit ist. Mhm. Und was total wichtig ist, das, was danach passiert, diese Themen bin ich angegangen. Nämlich ganz viel meine Angst. Meine Angst vor eigener Unfähigkeit oder meine Angst, dass andere mich nicht mögen. Meine Angst, dass alles zu viel ist. Was auch immer. Also das bin ich angegangen. Und das sind, ich persönlich habe das nachher nicht, also das sind ja auch Sachen, die man in Therapie machen kann. Es gibt aber ja auch ganz viele Selbsthilfemethoden, die man machen kann. Und sowas kann man auch in Coaching angucken, wenn das, sagen wir mal, lösungsorientiert und zukunftsgerichtet ist und nicht jetzt nochmal so ganz tief geht, dass man sagt, gucken wir mal, wo es früher herkommt oder so. Mhm. Ich glaube, dass das so die zwei Aspekte sind. War das verständlich?
Ja, das ist sehr verständlich. Weil es ist ja auch ein interessanter Gedankengang meinerseits, dass mein erster Ansatz ist, das, was toll ist, runterzudämpfen, damit die Fallhöhe nicht so hoch ist.
Ja, genau. So. Genau, und wie wäre es denn, wenn wir die Fallhöhe sozusagen höher bauen? Wenn wir uns ganz viele Matratzen bauen, wir fallen gar nicht mehr so toll.
Ja, genau. Ja, das stimmt. Ja. Mhm. Da werde ich noch ein bisschen drüber nachdenken. Ja.
Weil also für mich ist das wirklich gerade ein neues Lebensgefühl, dass ich begeistert auch private Sachen, aber auch berufliche Sachen angehe. Sie bedeuten aber nicht mehr so viel für meinen persönlichen Wert, sondern sie sind einfach schön und ich freue mich und denke, boah, ich mache eigentlich richtig tolle Sachen so. Mhm. Und dass das bleibt, dass ich dann nicht fall. Ich habe mich sonst immer, bin früher immer in so eine Isolation zurückgegangen. Ich habe mal, das kann ich mal erzählen, haben wir Zeit für eine Anekdote?
Wir haben alle Zeit der Welt.
Gut. Ich habe meine erste Ausbildung, also ich habe Studium irgendwann abgebrochen, weil ich nicht wusste, wie man studiert. Das habe ich nicht hingekriegt. Ich wusste nicht, dass ich ADHS habe. Ich habe dann eine Schauspielausbildung gemacht und da war eine Übung, da sollten wir so Monster kreieren. Dann sind wir so gegangen und sollten immer mehr in die Art gehen, wie wir uns fühlen und sind da körperlich immer mehr reingegangen und irgendwann hatten wir alle irgendwelche Monster. Und mein Monster war so irgendwie so ein bisschen hakelig gegangen und dann irgendwann wenn sie jemanden gesehen hat, dann ist sie auf diese Person zugesprungen und hat laut ihren Namen gerufen. Sie hieß Susanne. Es tut mir leid für alle, die Susanne heißt. So hieß sie irgendwie. Hieß sie und hat laut Susanne geschrien. Und in dem Moment, wo sie fertig war mit Susanne, hat sie die andere Person gesehen und einen Schreck gekriegt und sich zurückgezogen. Und ist völlig außen Kontakt gegangen. Und das ist so ein bisschen wie dieses, was da. Also ich habe dann irgendwann mal zurückgeguckt. Das ist jetzt lange her schon alles. Das ist, was ich im Leben immer gemacht habe. Begeistert rein und dann ist irgendwas passiert und dann so raus. Mhm. Und in meinem Fall eher raus als in den Angriff und ihr seid alle doof vielleicht oder so. Ihr seid irgendwie gefährlich für mich. Oder in so ein, irgendwie raus aus dem Kontakt auf jeden Fall. Und das nicht mehr machen zu müssen. Ich hoffe, dass das jetzt ungefähr der Faden ist, den ich irgendwann mal angefangen habe, den ich jetzt wieder aufnehme. Vielleicht nehme ich auch einen anderen Faden auf.
Absolut. Also es ergibt zumindest bei mir Sinn.
Okay. Im Kopf. Und das ist ein ganz, ganz neues Lebensgefühl, was ich jetzt habe, dass das nicht mehr passiert, sondern ich in so einen freudigen Kontakt gehe. Ich schreie nicht mehr ganz so laut Susanne, sondern es ist Susanne vielleicht nur noch. und dann bleibe ich da. Und sowas mache ich sowohl beruflich als auch privat. Und das ist in beiden Bereichen für mich, also es ist jetzt, ich würde sagen, jetzt schon ein bisschen länger, also nicht erst seit gestern, vielleicht ist es jetzt ein Jahr, anderthalb, aber natürlich noch so neu und es ist so ein komisches Lebensgefühl, ich denke, da irgendwas fehlt, das Drama fehlt, was sonst da war, was ich kannte. Und wenn auch jetzt Leute fragen, wie geht's dir, es ist ganz oft so, weil das, was sonst immer störte, da kann ich mich jetzt gar nicht mehr drüber beschweren. Sondern es ist irgendwie gut. Es ist gut. Und das ist schön und ungewohnt.
Krass, ja, das klingt gut. Weil ich glaube, diese Extreme, dieses Hin- und Herpendeln, Nähe, Distanz, das haben viele, also sowieso Menschen, aber mit ADHS ja noch mal mehr, weil ich glaube, ich sehe das auch in zwischenmenschlichen Situationen, dass ich automatisch, wenn ich da bin, sehr da bin und sehr emotional durchlässig bin und dann aber immer sozusagen zwischendrin so radikale Grenzen ziehen muss, ja, mich zurückziehen muss, stundenweise, weil ich sonst, weil ich so angestrengt bin von so einer sozialen Interaktion. Mhm. Und das ist ja auch so ein Nähe- und Distanzding, ja, dass ich sozusagen gar nicht so diese emotionalen Grenzen um mich rum habe, die mich selber schützen. Und wir brauchen ja Grenzen, um Nähe überhaupt herstellen zu können, weil wir sonst nämlich immer genau wieder in diesem Pendel sind, ja, ne? So in diesem, ja, hin und her.
Und gleichzeitig haben wir ja, also es ist ja so ein typisches ADHS-Ding, dass viele gleich so ganz nah und eng sein wollen, ne? Und Verbindungen und so spüren wollen. Und dann aber irgendwann, ja, da gar nicht mehr mit klarkommen oder so.
Ja, ja. Ja, es ist ja auch eine, also es ist ja auch total die Stärke, aber sie geht halt irgendwie so ganz oft auf Kosten unserer eigenen Gesundheit. Mm. Das finde ich so krass, weil ich das Gefühl habe, in sozusagen der ärztlichen Perspektive auf ADHS, was das jetzt ist und warum das so heißt, wie es heißt, was ich total weird finde, warum das, also warum das so heißt, wie es heißt, weil nichts davon sozusagen, also keins dieser Worte, Aufmerksamkeitsdefizit,
Hyperaktivitätssyndrom, Störung.
Also keins dieser Worte ist wahr und trotzdem ist es das, weil mein inneres Erleben ganz anders ist als das, was, wovon man immer so redet.
Ja, das ist das Spannende, dass man eigentlich erst, wenn man mit anderen ADHS-Menschen spricht, dann erst sein inneres Leben wiedererkennt. Ne?
Ja, genau. Ja. Genau. Und ich glaube, deswegen ist das auch so ein Ding, dass diese Diagnose so über Mundpropaganda verbreitet wird. Weil ich habe auch, eine Person hat mich konkret darauf angesprochen, hat gesagt, überleg mal, ob du vielleicht ADHS hast. Und ich war so, nee. Ja. Und ja, dann erst sozusagen, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, dachte ich so, ach krass.
Ja, genau. So. Ja. So war das bei mir auch. Ich war bei einer Therapeutin, die ganz toll ist. Und da bin ich hingegangen, weil die sich auf Messies spezialisiert hat, weil ich so unordentlich war und Jahrzehnte gekämpft habe gegen meine Unordnung. Oder gegen meinen Haushalt gekämpft habe. Und der Stress pur war. Ich war eigentlich nur am Aufräumen so ungefähr. Ne? Und oder eben nicht. Entweder aufräumen, verweigern und innerlich denken, ich muss aufräumen oder am Aufräumen. Und die sagte dann auch irgendwann, naja, vielleicht auch ADHS. Und das war wie so ein leeres Wort. Mhm. Und dann irgendwann mal habe ich das mal ein bisschen nachgelesen und dann, huch.
Ja. Ich weiß noch, ich hab meiner besten Freundin, glaube ich, zuerst geschrieben und meinte so, wie so eine Liste geschickt, mit die so ein bisschen stärker eben auf so das innere Erleben so ein bisschen abgehoben hat, so mit so einfach so eine Symptomliste. Und ich meine so, okay, ich weiß, es ist schon vieles besser geworden, aber das erklärt, also erstmal meine kompletten 20er. Ich habe sozusagen mit dem Aufhören zu trinken, haben sich viele Sachen, also wurden so ein bisschen weniger oder war der Leidensdruck nicht mehr so hoch. Also ich war einfach insgesamt nicht mehr so kreuzunglücklich. Aber sozusagen, also erstmal habe ich gesagt so, okay, das bin ich aus der Vergangenheit. Und dann erst fing das so an, dass ich dachte, nee, das bin ich aber auch immer noch. Weil auch wenn diese Sachen nicht mehr in diesem super krassen Maße völlig offensichtlich lebenseinschränkend sind und ich damit auch andere Leute in meinem Umfeld störe, die sind immer noch ein Thema für mich und die sind immer noch wichtig für mich. Und ich habe anscheinend super lange meinen inneren Zustand einfach nicht anerkannt. So.
Ja. Ja, der ist ja auch so normal für einen. Man kennt ja nur den. Also mir ging das so, das war nichts, was ich anerkannt. Die Welt war vielleicht ein Problem oder ich als Mensch, aber nicht, dass mein Zustand etwas ist, was ich anerkennen und ändern könnte. Das wusste ich nicht.
Ja.
Ich glaube, das ist ja der erste Schritt überhaupt irgendwie zu irgendeiner Veränderung, bei welchen Themen auch immer, die man hat, dass man das als etwas erkennt, was geändert werden kann. Und dass es ein Zustand ist, das sagt es ja schon irgendwie, ne?
Ja, krass. Ich finde es sehr schwierig, mich in Bezug auf ADHS nicht defizitär zu fühlen. Mhm.
Also ich habe schon so ein bisschen so Neurodivergent Pride irgendwie so, ja. Also ich bin da sicherlich nicht, also wenn man sich das jetzt als ein Spektrum vorstellt, so. Also ich gehöre natürlich schon zu den Leuten, die irgendwie sagen, okay, es hat halt positive Seiten, es sind auch positive, die liebe ich auch an mir. Ja. Und da bin ich dankbar für und ich möchte es nicht eintauschen und so weiter. Und ich bin total dankbar für die Diagnose. Und ich finde ADHS-Leute richtig toll. Mhm. Eigentlich fast immer, wenn ich jemanden treffe und so denke, ah ja, ADHS, ach du auch, ach geil. Mhm. So. Oder auch Leute, mit denen man mal früher vielleicht geklickt hat und plötzlich das hört und denkt sich, ach so, ja, na klar, macht total Sinn. So, ne, also es ist gar nicht, das an sich bereitet mir gar nicht so die Scham, aber halt diese, also das, was ich vorhin auch erzählt habe mit dem Mangel, dass ich gerade in Bezug auf Arbeit aus so einem Mangel heraus agiere, das hat richtig lange gedauert, bis ich da dran war, das zu erkennen überhaupt, was für Gedanken eigentlich dahinter stehen. Ja. Und wie ist das? Also ja.
Nee, ich habe dazu einen Gedanken. Ich dachte gerade, weil also das machen, glaube ich, betrifft das nicht nur Menschen mit ADHS, ne, aber dieses Festhängen in diesen negativen Gedankengängen und die immer weiter im Kopf kreisen zu lassen, statt außen eine Lösung zu finden und was zu verändern. Also irgendwie so lange da drin hängen zu bleiben. Und dieser Fokus auf das Defizitäre, das, ich meine, das beginnt ja sehr früh. Bei vielen ist es, weil sie ständig negatives Feedback kriegen. Ich weiß gar nicht, ob das bei mir wirklich so war. Das war so normal, dass ich so war, wie ich war, weil das ist ja in der Familie auch so drin gewesen. Also es war nicht ungewöhnlich jetzt für meine Mutter, wie ich war, weil die das alles von sich selber kannte.
Ach so.
Aber diese hohe Angst vor Ablehnung, die bei mir auf jeden Fall volle Kanne da war, hat dazu geführt, dass ich immer auf Defizite geguckt habe, weil die musste ich ja schützen. Ja, das sind gerade meine Gedanken dazu, jetzt habe ich aber schon wieder den Faden. Also was ich denke, dass das nicht ungewöhnlich ist, dass man mit irgendeiner Form von Schutzfunktion versucht, gegen diese Defizite anzugehen, weil man nicht, es ist recht, wenn man nicht weiß, was los ist, wenn man nicht weiß, dass das ADHS sein kann, dann hält man sich ja immer irgendwie für falsch oder für blöd oder glaubt auch irgendwie, ich bin scheinbar faul oder man hängt total drin andersrum in diesem, alle anderen sind bescheuert. Das gibt's ja auch ganz viel. Mhm. Also für mich ist Recht haben, extremes Recht haben, auch wie so ein kleines ADHS-Symptom und was an dieser sogenannten kognitiven Inflexibilität und Schwarz-Weiß-Denken und richtig Falsch-Denken oder so liegt. Und ich habe also früher in meiner Partnerschaft so viel Recht gehabt, das war schon schlimm. nicht schön.
Hat es die andere Person auch verstanden, dass du Recht hast?
Ich konnte, ich habe ja eine Sprechausbildung. Ich kann sehr stimmlich, sehr überzeugend sein, während ich ständig Recht habe. Also es war nicht, war wirklich, glaube ich, so, also ich bin froh, dass ich das hinter mir habe, so, dass ich nicht mehr so bin.
Oh Gott, ich bin so.
Ja.
Okay, erzähl weiter, bitte.
Was habe ich denn erzählt?
wenn ich es richtig verstehe, läuft es so ein bisschen auf so eine Masking-Sache auch hinaus. Ne? Also sozusagen die Mechanismen, die man hat, um das nicht zu zeigen, aus Angst vor Ablehnung. Ja. Also das im Sinne von das, was man als defizitär
oder als Angst sich selber, letztendlich geht es ja immer davor, Angst selber zu glauben, dass man quasi weniger wert ist, ne? Das ist ja eigentlich immer so. Und dann habe ich die Angst vor Ablehnung, geht ja auch darum, ne? Du sollst mich irgendwie jetzt ganz lieb finden oder kompetent, damit ich mich wertvoll fühlen kann. Ich weiß nicht, ob das Recht haben da so reinfällt, das ist vielleicht auch noch was anderes. Aber irgendwie ja schon, also irgendwie das Ego.
Also ich glaube schon, das ist jetzt so eine Theorie einfach. Mhm. Ich erlebe ein Leben mit ADHS als erstmal unsicher. Mhm. Also unsicher im Sinne von, ich kann mich oft auf mich selber nicht verlassen, darauf, was ich mir vornehme, das dann durchzuziehen. Ich kann mich nicht darauf verlassen, dass ich langfristig gesetzte Ziele erreiche.
Das kann man aber alles lernen.
Und sozusagen, ich fühle mich oft unsicher in der Welt, weil ich mich oft vielleicht missverstanden fühle oder diese Reibungspunkte extrem wahrnehme und alle anderen scheinen es ja hinzubekommen. Mhm. So. Und diese Form von Unsicherheit erzeugt natürlich das Bedürfnis, Sicherheit herzustellen aus einem permanenten Mangel heraus. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieses Recht haben auch was damit zu tun hat, dass man Sicherheit herstellen will.
Ja, auf jeden Fall, das stimmt.
Objektivität.
Ja.
sozusagen.
Genau, Recht haben gibt in jedem Falle Sicherheit. Das ist, geht, sieht man ja auch an manchen politischen Strömungen. Also Recht haben ist immer, gibt halt. Mhm. Was ich sagen wollte, was man zum Thema das lernen können, weil mir ging das so, so stark auch so. Und als ich angefangen habe, aktiv mein ADHS zu managen, mithilfe, also erst mit einem Coaching-Prozess, weil ich hatte ja das Glück, dass ich dann in meiner Ausbildung ich habe ja ganz viele Kolleginnen, mit denen ich das auch machen konnte, dann konnte ich weitermachen, habe ich mich zum ersten Mal in meinem Leben fähig gefühlt, als eine capable person. Mhm. Weil ich hatte schon ganz viel bearbeitet, was meine ganzen, diese Nebenerscheinungen anging, meine ständigen Stimmungstiefs, also die immer kamen und viele Ängste und Befürchtungen, die ich immer hatte. Und ich bin früher morgens nicht aufstehen können, weil irgendwie komme ich aus dem Bett nicht raus oder so. Das war schon weg, aber ich kam immer noch nicht in diese Berufsstruktur, ich kam noch nicht dahin, dass ich mich auf mich verlassen konnte. Und ich habe halt am eigenen Leib erlebt, dass das anders sein kann. Und das ist halt das, weswegen ich auch mache, was ich mache, weil ich das selber erlebt habe und weil ich das so großartig finde. Und natürlich geht das nicht von heute auf morgen. Also es ist, man hat immer mal wieder so Juhu-Momente, aber es ist ein Prozess, der auch weitergeht. Und mit dem man innerlich dann weiterarbeitet und immer wieder auch mal falsch abbiegt und dann wieder woanders hin und am Ende ergibt sich hoffentlich ein stetig schöneres Leben, ja.
Ja, ich finde das total gut und sehr coachy von dir, dass du quasi aus meiner Problemorientierung deine Lösungsorientierung und vielleicht können wir da noch ein bisschen einfach drüber reden, weil ich glaube schon, ja, wir waren jetzt so ein bisschen, also oder ich vor allem, weil so ein bisschen defizitorientiert und damit struggle ich und so. Mhm. Und kannst du vielleicht einfach anhand von dem, was du so gemacht hast, so ein paar Aha-Momente so auf dem Weg in deinen Jetzt-Zustand erzählen?
Ja, oha. Also erstmal finde ich es lustig, dass nicht alles, was ich an Aha-Momenten hatte, so komplett nur aus mir herauskam. Weil im Coaching geht es ja darum, dass der Coach so fragt, dass man selbst seine Aha-Momente kreiert. Aber ich hatte auch Momente, wo mir einfach irgendjemand quasi eine Erlaubnis gegeben hat oder mal was gesagt hat, was auch mich weitergebracht hat. Also das ist so eine Mischung aus Dingen. Was bei mir eine ganz, ganz starke Grundlage gebracht hat, na gut, es war erstmal, ging das los mit dieser Therapeutin, wo ich schon so, damit ich erstmal so erkannt habe, was sind da meine typischen Ängste und Schutzfunktionen und so weiter. Also so das Kind in mir angeguckt habe, das, was ganz toll ist und das, was aber auch traurig ist und so. Und ich habe dabei, und damit habe ich angefangen, mich mit dem Konzept der Glaubenssätze zu beschäftigen. Und dann gecheckt, ach so, das sind nur Sachen, die ich denke. Und das habe ich schon ganz lange gedacht. Und die machen, dass ich mich jetzt so oder so fühle und verhalte. Also das ist noch so ein bisschen auf der psychologischen Ebene oder so. Und dann habe ich ja einen Prozess kennengelernt, den ich auch selber jetzt mittlerweile, also wo ich auch die Coaching-Ausbildung gemacht habe, der heißt The Work of Byron Katie, wo man seine stressigen Gedanken mit Interesse anguckt, woraufhin man nicht mehr einfach so die glaubt. Also wenn ich irgendwie denke, die Person mag mich nicht, dann habe ich ja normalerweise gleich so ein Gefühl. Ich denke, ich merke gar nicht, die mag mich nicht, sondern ich spüre das Gefühl. Und weil ich das Gefühl habe, denke ich ja schon, das Gefühl ist ein Beweis, dass die Person mich nicht mag. In Wirklichkeit ist das Gefühl ein Beweis, dass ich den Gedanken hatte, die Person mag mich nicht. Mhm. Das ist ein wichtiger Unterschied. Und wenn wir lernen, nicht mehr komplett zu sagen, boah, ja, so ist das und was ist jetzt, wenn das nicht mehr so global über uns kommt, dann lernen wir, das so zu beobachten und wir lernen, die Gefühle da sein zu lassen und nicht mehr so reinzufallen. Und nach fallen dann viele stressige Konzepte so weg, die man so hat über sich selber, über die Menschheit, über seine Mitmenschen. Und das war für mich ein riesiger Selbstwertschritt und weg von Angst und ich konnte auch nicht allein sein und all solchen Sachen. Also das war ein ganz wichtiger, also dieses Aha ist dann das, immer wieder zu erkennen, immer wieder, wer bin ich mit meinen stressigen Gedanken in einer Situation? Wer bin ich ohne? Und wenn du das immer wieder machst, und dann lebt sich dieses Ohne-Sein so ein bisschen ein und dann kannst du ein bisschen mehr einfach in der Welt sein, ohne ständig zu denken, ich muss noch dies, ich muss noch das und die Person macht das mit mir und die ist schuld, dass mir schlecht geht und ich muss das und das. Also, weißt du, dieser ganze Stress. Und den erst recht ADHS-Menschen sich ohne Ende machen, was sie alles tun können müssen und was sie, außerdem wollen die ganz viel, dann fangen die alles Mögliche an und das macht denen noch mehr Stress. Dann, was? Dann, ja, nein, habe ich auch, kenne ich auch überhaupt nicht. Und ja, und dann eben das Miteinander mit anderen Menschen, Partnerschaften und so, wenn man da mehr bei sich bleiben kann und mehr im Hier und Jetzt sein kann, statt immer nur in den Befürchtungen oder in den Beweisen, warum irgendwas schlimm ist, dann, das war super wichtig für mich. Mhm. Und das fließt auch immer in meine Arbeit ein und meine Denkweise. Und dann habe ich eben Coaching entdeckt, weil es blieben komischerweise noch so ein paar Sachen. Also da war nicht alles, alle Probleme gelöst. Also ich habe dann, was super wichtig war, dass ich jemanden geholt habe, der mit mir ganz viel ausgemistet hat. Und weil ich da schon aber mit Coaching so ein bisschen zu tun hatte, habe ich dem verboten, mir zu sagen, was ich tun soll und was ich ausmisten soll. Sondern ich habe gesagt, nein. Nein, nein, ich will das entscheiden. Immer wenn ich so ein komisches Gefühl hatte. Also wenn mir jemand seine Wahrheit aufdrückt, indem er sagt, Katrin, du solltest dies und jenes machen, dann spüre ich so ein in der Brust. Und wenn das da ist, dann sage ich Stopp. Mhm. Weil das heißt, dass das nicht meine Wahrheit ist. Und ich muss selber, selbst wenn ich die unsinnigsten Sachen aufräume, das ist jetzt das, was ich machen will. Und so haben wir ganz viel ausgemistet und so eine Grundlage hergestellt, damit Menschen in meine Wohnung können, damit ich mein Sohn, der jede zweite Woche mit mir wohnt, gut versorgen kann und auch, dass da Besuch kommen kann und so. Das war ein super wichtiger Schritt und auch zu sehen, dass ich das halten kann, mit allerdings seiner Hilfe. Der kommt einmal die Woche und schafft eine Grundordnung. Und für mich war das total wichtig, dass eine Freundin von mir aus Portugal, die ganz, ganz wenig Geld hat, mir erlaubt hat, dass ich mir jemanden hole. Ich habe mir das so. Und das sind 2 Stunden die Woche, das kriege ich hin, so, also finanziell. Ne? Das ist, und das darf ich haben. Ich bin dann nicht dekadent oder so, wenn ich jemanden habe, der mir hilft. Und dann, als das Coaching kam, nochmal richtig als Prozess. Was war dann mein wichtigster Aha-Moment? Da waren so einige, da waren so schöne Sachen. Ich weiß auch, dass ich immer so geredet habe. Ich habe geredet und geredet, ich muss das alles loswerden. Und habe gesagt, ja, ich komme mir so vor, als würde ich, also alle würden arbeiten und richtige Erwachsenensachen machen. Und ich tue nur so. Dann habe ich das beschrieben, wie als wären wir alle Astronauten. Und die sind im Raumschiff und drücken wichtig Knöpfe. Und ich schwebe draußen im Raumanzug rum. Und hammer so rum und tu so und guck, ob die das sehen. Und tu auch so, als wäre ich auch ein erwachsener Astronaut ungefähr. Und sie saß da so und eigentlich sollen Coaches keine Ja- oder Nein-Fragen stellen. Aber sie stellte die generell, ach so genau, und ich glaube, dass ich das aber eigentlich loslassen wollte. Ich war mit so einem Band verbunden, wie das so ist, nochmal Sauerstoff wahrscheinlich oder so, mit dem Raumschiff und ich wollte das gern kappen, aber ich habe mich nicht getraut. Das heißt, ich habe mir nicht getraut, mein eigenes Leben da zu führen. So. Und dann hat sie mich gefragt, wenn du das kappen würdest, would you still be an astronaut? Wie alle anderen. Also bist du immer noch ein Mensch dann so ungefähr? Oder bist du immer noch ein Erwachsener? Was auch immer. Yeah. Und das war so, Und das war so, das war so eine riesige Erlaubnis, mein eigenes Ding durchzuziehen. Ich muss nicht, ich habe gedacht, wenn ich jetzt hier meine selbstständigen Tage habe, wenn ich nicht in der Praxis arbeite, dann muss ich 9 bis 17 Uhr am Schreibtisch sitzen, wenn ich noch keine Klienten habe am Anfang oder wenn ich irgendwie nur 2 habe oder so, dann muss die ganze andere Zeit gefüllt sein. Und so war ich so, boah, ich muss das alles und ich muss richtig produktiv sein, ich muss. Weil ja andere Leute auch immer jeden Tag die Zeit arbeiten und ich muss das ganz genauso machen wie alle anderen, was ja schon mal überhaupt gar nicht stimmt. Und ich muss die Arbeitsprozesse auf die Art und Weise machen, wie alle anderen das machen. Das unterstelle ich denen ja auch nur. Es ist ja auch interessant, da mal reinzugucken, was man Leuten unterstellt. So irgendwie.
Man denkt immer, die sind alle so organisiert und dann irgendwann, wenn man mal hinguckt, denkt man sich so, nee, die haben ihren Kram auch nicht.
Ich glaube, dass die eigentlich in Wirklichkeit viel mehr Mut zur Lücke haben. Die haben nicht diesen Perfektionismus und vielleicht natürlich auch nicht so oft diese Momente, die einem so Scham bereiten können, wenn man mal wieder was vergessen hat oder abgeschweift ist oder und die haben nicht die Probleme, vielleicht zu planen. Und so, also es ist vielleicht, aber dafür haben ADHS-Menschen so tolle Stärken, wenn man sich auf die konzentriert, dann, dann ist das andere auch nicht mehr so schlimm sozusagen. Ne? Wenn man dann den Perfektionismus in den Griff kriegt und sich auf seine Stärken konzentrieren kann, dann ist echt viel geschafft.
Ich habe gerade so einen Gedanken, dass dass was ich an Stärken habe, so ein bisschen ist so wie die Kühe.
Ja.
Und das, was andere einfach machen, das ist so die Pflicht.
Ah.
Und dass meine Kühe ist zwar toll,
ja,
aber da komme ich ja überhaupt gar nicht hin, wenn ich nicht die Pflicht kann.
Ja, wie wär's denn, wenn du das umdrehst?
Ja. Ja, das müssen denn nur noch die anderen verstehen. Und darum geht es doch im Coaching, oder die anderen zu ändern.
Ja, genau.
Darum geht es
ja,
doch,
ja,
ne?
Genau.
Ja, ja, nee, stimmt. Ja. Aber das ist,
Ja, also ich, natürlich ist
ja,
das...
Ja, noch so, was, worüber ich nachdenke.
Ja, also ich dachte, das war nur gerade ein lustiger Gedanke. Also jetzt nichts, was ich als allgemeines Rezept weiß, ne? Aber ich andererseits doch, also ich finde das super wichtig. Und wenn ich, es ist für mich meine Pflicht, für meine psychische Gesundheit, dass ich meine Stärken als Pflicht sehe, also dass ich die lebe, weil das die Sachen sind, die ich liebe, die mich lebendig machen und die mich auch kompetent machen. Und wenn ich dann als Kühe nebenbei, mache ich das jetzt schon eine Weile und ich bin immer noch dabei, zu lernen, dass mal der Schreibtisch aufgeräumt ist oder dass die Wohnung so oder so ist, oder aber eben auch beruflich, dass ja in der Praxis, dass ich die Abläufe so abgehe, dass die Frau vom Büro nicht ständig die Augen rollen muss oder so, sondern dass ich mit ihr dann ins Gespräch gehe und dass ich dann langsam lerne, das besser zu integrieren und was brauche ich denn, damit ich mich daran erinnern kann, dass das so oder so abläuft. Das sind so meine Probleme, dass ich immer die Abläufe wieder vergesse, weil die mich nicht so interessieren. Ich will nur die schönen Sachen machen. Ja, also das wäre doch interessant eigentlich. Oder?
Ja, ich glaube, weshalb dieser Gedanke eben bei mir war, ist das eben das, und da sind wir wieder so im Arbeitskontext, das ist halt schwer nachvollziehbar für Leute, ne? Also sagen wir mal, eine Aufgabe besteht aus einem kreativen Teil, etwas zu designen, sich zwei Programme anzulernen und und irgendwie konzeptionell irgendwas auf die Beine zu stellen. Und der andere Teil besteht daraus, ein Formular auszufüllen.
Ja.
Dann ist es sehr, sehr schwer, Leuten zu erklären, dass sie mir diesen ganzen einen Teil super gerne geben können und der fällt mir sehr leicht. Aber das mit dem Formular, das müssen wir anders lösen. Und ich glaube, das meine ich mit das in dem Kopf der meisten Menschen sozusagen ist das Formular ist halt so die Pflicht. Es ist halt das, was nebenher läuft.
Ja.
Und wenn man dann die Kür schafft, warum hat man die Pflicht nicht geschafft? Also, dass es so ein bisschen auf den Kopf gestellt
genau.
ist. Und ich glaube, da entsteht immer mal wieder Reibung. Aber es ist gut, das für sich zu wissen.
Das glaube ich auch. Und das ist natürlich, weil da ist wiederum so, dass du glaubst, dass die anderen das als Pflicht sehen. Und dann machst du es auch zur Pflicht. Das ist das eine. Und ich glaube, es ist hochindividuell, weil wenn es jetzt nur ein Formular ist, kann man das bestimmt delegieren. Wenn das aber was ist, was einfach wirklich faktisch dazugehört. Also ich habe es schon mal irgendwo gelesen, dass jemand meint, man kann ja aber auch für seine beruflichen Dinge sich privat eine Assistenz holen. Das fand ich einen interessanten Gedanken. Wie ich war so, was? Also gerade Menschen, die angestellt sind, die würden sowas ja nicht machen, weil die denken, ich bin doch angestellt, da muss ich es ja auch alles schaffen. Oder es muss irgendwie innerhalb meines Berufs gelöst werden. Und die Person sagt, aber wenn als Selbstständige oder wenn ich mir im Haushalt Hilfe hole, wieso kann ich das nicht auch für meine beruflichen Schwierigkeiten machen? Habe ich noch nie vorher drüber nachgedacht. Fand ich interessant. Aber sagen wir mal, du musst es wirklich machen. Oder du findest, dass du es machen musst. Du kriegst da keine andere Lösung, du kannst auch den Job nicht wechseln, keiner hat da Verständnis für. Dann wäre es doch aber trotzdem schön, wenn du für dich erstmal deine Stärken als Pflicht siehst, die zu leben. So. Und andererseits auch, aber dann sagst du, okay, und jetzt übe ich aber diese Kür. Das hat ja schon was Spielerisches und da kommen wir ja wieder, wie kann ich das, also dass du für dich Wege suchst, wie kann ich das entweder gamifizieren zum Beispiel, wie kann ich es Spaß machen? Oder wie komme ich immer wieder an mein Warum und warum ist mir das wichtig, dass du was in dir anzapfst, dass du motivierter bist, das zu tun? Wie kann ich, vielleicht mache ich mir einen Timer, dass ich nur 2 Minuten anfange, ein Formular auszufüllen. Und wenn ich schon mal, und dann denkt man sich, ja, 2 Minuten, okay, das kann ich ja mal machen. Und dann fängt man an und dann macht man meistens weiter. Oder ich sage, ich muss nur den einen Teil machen. Oder so. Also, aber das ist hochindividuell, was funktioniert, und das ist auch unterschiedlich. Ich habe ja nicht immer eine Taktik, die für mich funktioniert, wie ich meine Steuersachen regeln kann. So, sondern die sind immer anders. Das Schöne ist, wenn man das hinkriegt, ohne ständig so diese Druckgefühle zu kriegen, weil man weiß, man hat zu lange aufgeschoben oder man hat jetzt ganz viel Stress, weil die Leute sauer sind oder man selber denkt, Mist, jetzt muss ich aber so richtig reinhauen, dass man nicht nur auf Stresshormonen arbeitet, sondern für sich das hinkriegt, dass man auch mal die nicht so schönen Sachen erledigen kann. Und es geht. Und das geht vielleicht nicht immer. Also ich kann das auch nicht immer. Es gibt Sachen, von denen weiß ich, die schiebe ich auf. Aber das habe ich mittlerweile akzeptiert. Darum habe ich da auch weniger Stress mit. Oder ich akzeptiere auch, dass die Frau in meinem Büro, also da bei der Praxis, dass die manchmal nicht so versteht, wieso ich so bin, wie ich bin. Und Sachen übernehmen muss, die sie lieber nicht übernehmen würde. Weil ich die schon wieder irgendwie, weil meine Abläufe anders sind. Und ich bin dazu gekommen, nicht mehr sie doof zu finden deswegen, sondern ich habe geübt, mich gut zu finden trotzdem oder mit dem oder wie auch immer. Und dann kann ich damit auch besser umgehen, mit ihrem Stress, den sie hat. Das ist ja auch klar, den hat sie ja auch nicht ohne Grund. Also sie hat ja auch Erwartungen ans Leben und an Menschen und an sich selber und wie er will, so.
Ja.
Und sie hat auch Wege, wie sie gefunden hat, wie ihr Leben gut funktioniert. Und dann komme ich da rein mit meinem lustigen ADHS-Gehirn und bringe alles durcheinander. Ist ja auch verständlich, dass sie da Stress hat.
Ja, das ist sowieso immer ganz, ganz schlau, sich vor Augen zu führen, dass alle anderen Menschen um einen herum haben auch Bedürfnisse und handeln einfach auch so, wie sie glauben, dass ihre Bedürfnisse am besten befriedigt werden.
Ja, und keiner möchte einen Burnout haben. Wir wollen alle irgendwie gut leben und wir sind zusammen in einem System irgendwie. Ne? Das darf man irgendwie nicht vergessen. Wir sind so, wenn das oft so um unser, auch gerade in der Kommunikation von ADHS geht es oft darum, was auch total wichtig ist, dass wir so, Mensch, dir passiert oft das und das und so kannst du besser für dich sprechen, so kannst du dies machen, so kannst du das machen. Aber wir sind ja gar nicht allein auf der Welt und die anderen Menschen, die haben ja auch Rechte und die haben auch Probleme und Geschichten, ja.
Mhm.
Also deswegen, mir ist das ganz wichtig, das weiß ich noch, das konnte ich nicht machen, damit fange ich erst nächstes Jahr an, dass ich gerne in Firmen gehen wollte, weil mir das selber anfangs so wehtat, wie welche Blicke ich kriegte, welche Kommentare ich kriegte, wenn ich was nicht so gemacht habe, wie das sein sollte, oder wenn ich selber mich geschämt habe, weil ich schon wieder was falsch gemacht habe oder vergessen habe oder so. Dass ich gerne in Betriebe gehen wollte und von ADHS erzählen wollte und von ersten Möglichkeiten, was man vielleicht machen kann, also wie man ins Gespräch kommen kann oder was es für Veränderungen am Arbeitsplatz gibt, die vielleicht helfen können, solche Dinge. Weil dieses Verständnis füreinander, aber in beide Richtungen, mir so wichtig ist. Ja.
Mhm.
Aber das ging dann irgendwie nicht, dann war Corona und jetzt biete ich das nächstes Jahr das erste Mal, aber dann doch auch als Online-Geschichte mit über einen Träger an oder so. Ne? Und das, mal sehen, wie das so wird, weil das so wichtig ist, dass das überhaupt in Betrieben wissen, dass die Leute ja auch gar nicht, dass das das Problem ist. Also selbst bei dir wissen sie es jetzt und du merkst, wie schwierig das dann immer noch ist. Und wenn Leute das gar nicht wissen oder auch die Person selber das nicht weiß, dass sie das hat.
Ich glaube, wirklich ein Kernproblem ist, dass Leute glauben zu wissen, was ADHS ist, aber es nicht wissen.
Ja, ja.
Also, dass um ADHS herum ein riesiges Missverständnis besteht.
Mhm.
Und dass, wenn ich zum Beispiel auch, als ich bei der Arbeit gesagt habe, so, ich habe herausgefunden, dass ich ADHS habe, die Reaktion halt war so, ja, hätte ich nie erwartet.
Mhm.
Und ja, weil ich hüpfe nicht immer durch die Gegend. Ich kann auch Aufmerksamkeit ganz gut faken.
Ja.
wie ich zuhöre. Gut, das war jetzt auch in Corona, weil es ist auch einfach, wenn man die Kamera ausmachen kann im Online-Meeting.
Ja.
Aber so, also ich höre schon im Normalfall zu. Mhm. Ich benutze halt sehr viel meiner, ich weiß nicht, exekutiven Funktionskapazität, verwende ich halt für die Arbeit. Und das ist ja auch eine Prioritätenfrage. Ich verwende es für die Arbeit und das führt halt dann dazu, dass wenn ich mich dort verausgabe und auch die Arbeit immer entgrenzter wird, dass mir andere Bereiche des Lebens auseinanderfallen. Ja. Das heißt, so, ja, schön, dass sie das bei der Arbeit glauben, aber ich gebe halt auch, also alles, was ich habe, sozusagen. Ja. Also so.
Genau, und das ist eigentlich, ich musste gerade dran denken, wie schön das wäre, wenn ADHS-Coaching von der Krankenkasse bezahlt werden würde. Mhm. Wenn du das nicht mehr müsstest, weil du dann, eigentlich gibt es Verordnungen zum Beispiel für Stimmtherapie, wenn jemand tagsüber bei der Arbeit so viel sich verausgabt mit Sprechen, dass er abends nicht mehr zum Chor gehen mag oder sich nicht mehr mit Freunden treffen mag, weil die Stimme einfach zu angestrengt ist. Und stell dir mal vor, das wäre mit deinen exekutiven Funktionen. Du hast dich so verausgabt, dass du abends, dass du keine Hobbys mehr haben kannst, dass deine Wohnung aussieht wie Sau, wenn ich das sagen darf.
Ja, das darfst du so sagen.
Und das daraufhin, da wird auf die Salutogenese geguckt. Also das Gesundbleiben der Menschen, statt auf alles ist schon krank und deswegen wird behandelt, sondern du kriegst eine Verordnung, damit du aktiv teilhaben kannst an der Gesellschaft, damit du gesund bleibst und nicht depressiv wirst, was ja bei ganz vielen schon der Fall ist. Und das wäre eigentlich, das fand ich, deswegen finde ich das gerade spannend, was du gesagt hast. Weil das passiert nämlich.
Wie kriegen wir das hin, dass das passiert, dass das geht?
Immer wieder versuchen. Also ich habe schon von Einzelfällen gehört, dass die das geschafft haben du hast die offizielle Diagnose, dann gibt es noch einen Brief von der Psychiaterin Brief vom Coach. Also das habe ich schon gehört. Also ich habe selber noch...
Antrag stellen, ja.
Ja, genau, yay. Aber wenn man jetzt... Also ich würde das gern mal versuchen mit jemandem. Ja. Ich habe das nur jetzt neu erst gehört, da hat mir eine erzählt, dass sie das geschafft haben und sie hatte Kontakt zu irgendeinem Professor von irgendeiner Klinik, die haben gesagt, ja, wir haben es auch schon einmal, also es ist halt, dass das Coaching bezahlt wird. Umso wichtiger ist dann wieder die Qualitätssicherung von Coaching, weil als Krankenkasse würde ich ja nicht sagen, ja, machen Sie mal mit irgendwem irgendwas. Genau, und deswegen ist es irgendwie wichtig, dass man sagt, dass dieses Coaching ist dann bei einem Coach, der oder die diese eine Ausbildung hat, die ein bisschen Hand und Fuß hat. Ja.
Ich meine, es gibt ja zertifizierte Burnout-Beratungen oder so, die ja auch Das, warum soll es das nicht mit der Spezialisierung gehen? Ja, ne?
Genau. Also es hat vielleicht auch, ist ja nur ein bisschen abhängig davon, wer da sitzt und das bearbeitet. Aber das wäre ganz, ganz toll, weil gestern Abend, ich weiß nicht, wie meine Stimme so klingt, ich war gestern Abend aus, das war so schön, und dann habe ich festgestellt, dass ich, also sie klingt so ein bisschen so, weil ich eine Zigarette geraucht habe und voll verrückt, aber das macht halt sofort, so, weil ich das nicht, das habe ich ja schon, habe ich vor 20 Jahren aufgehört. Und ich war da und dachte, so fühlt sich also auch, also ich mache jetzt schon einige Zeit lang viele Sachen in meiner Freizeit und habe irgendwie gestern Abend so gedacht, ich habe irgendwie ganz viele Jahre so viel verpasst, auch an lustigen Sachen, weil ich die Energie nicht hatte oder gerade melancholisch war oder so ein bisschen so in so eine Depression gerutscht bin oder in die Isolation oder weil ich immer aufräumen musste und das ist es irgendwie, das ist dieses, weil es so anstrengend ist, wenn man nicht weiß, was mit einem los ist und man da immer nur am Kämpfen ist oder am Wasser treten irgendwie. Oder eben um es hinzukriegen, halt unglaublich viel mehr Energie braucht. Das ist so ein bisschen wie, wenn ich eine motorische Entwicklungsverzögerung habe und ADHS wird ja als Entwicklungsverzögerung gesehen und deswegen ist Schreiben vielleicht anstrengender. Manche Leute schreiben und die Knöchel werden weiß, auch Erwachsene. Weil da irgendwas in der motorischen Entwicklung nicht so optimal gelaufen ist, sodass Schreiben viel, viel anstrengender ist. Und so ist das irgendwie auch mit unseren exekutiven Funktionen. Die sind einfach, wenn wir sie benutzen wollen, wenn wir was so machen wollen, wie wir das in der neurotypischen Welt erleben, dann ist das unglaublich anstrengend. Ja. Mhm. Wenn wir ja nicht unsere eigenen Wege da finden, die gut für uns funktionieren.
Ja.
Ich finde es übrigens immer komisch, ich habe jetzt so viel geredet und manchmal habe ich ein bisschen Sorge, also dass ich denke, was habe ich denn eigentlich jetzt alles gesagt? Also wenn ich, wenn man viele Sätze...
Sehr viele schlaue
ja,
Sachen.
Ja, okay, gut, danke. Okay.
Ja, ich, also ich meine, ich kann verstehen, dass du es nicht gewöhnt bist, so viel zu reden, weil du, wenn du im Coaching bist, natürlich geht es eher darum, die, dass andere Leute reden.
Ich finde,
aber
nein.
Aber du coachst mich ja gerade nicht.
Nee, das, ich rede ja trotzdem mit Menschen, auch über ADHS und so. Ich finde nur manchmal, wenn ich viel rede, dass ich nicht mehr so richtig aufpassen kann, was jetzt alles schon gesagt wurde und ob das zusammenpasst. Mhm. Das ist das eher.
Wird man dann am Ende sehen. Aber der Vorteil ist ja, dass die Leute, die eventuell hier zuhören, ja so ein bisschen ähnlich ticken wie wir.
Ja.
Also wahrscheinlich wird es für die Sinn machen.
Ja. Das könnt ihr ja sonst irgendwie mal, könnt ihr ja mal Feedback geben, Leute, die das hört.
Ja. Also ich finde, wir haben so mega viele Themen angeschnitten, zu denen man einfach, zu jedem Einzelnen könnte man einfach noch richtig, richtig viel sagen. Also überhaupt auch dieser ganze Prozess des, des Wohnungsstrukturierens. Das ist nochmal so ein riesiger Themenkomplex, ja. der auch gerade bei mir total aktuell ist. Also wie kann ich überhaupt mein Lebensumfeld in einer Art und Weise strukturieren, das mir entspricht?
Ja.
So, da solche Sachen. Also ich glaube, es, also wir könnten ewig weiterreden.
Ja.
Aber wir sind schon bei über einer Stunde.
Ja.
Aber ich fände es total toll, wenn wir das vielleicht wiederholen
ja,
könnten.
Ja, gerne.
Also jetzt überlege ich gerade aber nach einem guten Schlusswort. Irgendwas Motivierendes nach vorne raus.
Ich coach ja total gerne, ne? Aber ich bin nicht so gut da drin, so tolle Sachen draus zu werfen. Ich merke das auch für Instagram oder irgendwie sowas, dass manche Leute, die haben so Coach-Sprache und die sagen dann schöne Sachen und alle oh und so. Und und ich finde das so Plattitüdenmäßig. Ich finde, also ich benutze lieber ein paar mehr Worte und dafür kommen die dann von mir, als dass ich so sagen könnte, yeah, yes, yes, you can oder so. Aber da habe ich, glaube ich, auch irgendwo stehen. Aber ja, ich weiß halt von mir und ich weiß von den Menschen, mit denen ich gearbeitet habe und auch von den Menschen, mit denen ich meine Ausbildung gemacht habe, wie viel Veränderung und Verbesserung sein kann. Und damit man dann nicht mehr sagen muss, ich habe all die und die Schwächen, aber eigentlich finde ich ADHS auch toll so und ich würde auch nicht ohne das leben wollen, sondern dass man irgendwann ist man einfach ein Mensch und kann das Leben genießen und dann sind auch Sachen mal doof und die funktionieren nicht und das ist dann normal. Und gleichzeitig, dass es halt möglich ist, sich als kompetent zu erleben und dass man die Dinge, die einem gerade wichtig sind, dass man die angehen möchte, dass da wirklich auch wirklich, wirklich Veränderung möglich ist. Und manchmal geht die in eine Richtung, die man nie gedacht hätte. Wir glauben ja manchmal, das muss so oder so sein. Ich brauche jetzt das für mein Leben. Ich brauche jetzt so immer freie Flächen in meiner Wohnung. Alles muss frei sein, keine Ahnung.
Und das muss immer so sein.
Genau. Und aber das ist das Schöne, wenn ich das dann aber verfolge, Schritt für Schritt. Und vielleicht sogar mein ADHS benutze und diese Möglichkeit, mich voll reinzugeben in etwas. Dann mache ich das und dann merke ich irgendwie, aber was das was ganz anderes in Wirklichkeit für mich funktioniert. Aber also wir wissen oft gar nicht, wo wir rauskommen am Ende. Aber überhaupt anzufangen und das Vertrauen da drin zu haben, dass ich was verändern kann. Also das ist was mir so am Herzen liegt, wenn ich Leuten begegne, die noch so oft so unglücklich sind mit dem, was ihnen oft scheinbar so widerfährt im Leben.
Mhm.
Siehst du, viele Worte.
Toll. Das waren aber sehr schöne Worte.
Okay.
Und ein sehr, sehr schöner Abschluss. Und ich danke dir ganz, 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 ganz sehr für dieses wunderbare Gespräch. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich nehme super viel mit.
Schön.
Und ja, danke dir.
Ich danke für die Einladung.
Thank you.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.